Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Ich habe ja das letzte Mal über das Gute am Anfang, über das Gute in der Mitte und das Gute am Ende in Bezug auf unsere eigene Praxis gesprochen. Wenn ihr euch erinnert, das Gute am Anfang war die Motivation, also mir zu überlegen, warum übe ich überhaupt? Und es gibt so einfach gesprochen eine kleine Motivation und eine große Motivation. Die kleine Motivation ist, wenn ich für mich praktiziere, sozusagen egozentrisch, nur für mein eigenes Wohl und damit es mir selbst gut geht. Der Rest der Welt ist mir ziemlich egal. Die große Motivation, was die Grundlage im Buddhismus ist, ist die Motivation, dass ich nicht nur für mein eigenes Wohl praktiziere, sondern auch für das Wohl aller Wesen. Das heißt, dass ich mich nicht abgetrennt fühle vom Rest der Welt, sondern im Bewusstsein des Einsseins mit der Welt übe. Das ist die Motivation, warum ich übe. Das Gute in der Mitte war die Hauptpraxis, das heißt in der Natur des Geistes verweilen, in der Offenheit, in der Weite, in der Mühelosigkeit, im Einssein, wie Thich Nhat Hanh es nennt. Und das Gute am Ende ist dann die Widmung, dass den Verdienst, den ich durch meine Praxis erworben habe, ich dem Wohl aller Wesen widme. Die Motivation im Buddhismus wird also immer im Zusammenhang mit Handlung gesehen, was uns zu der Frage führt, was macht eine Handlung gut, beziehungsweise was macht eine Handlung schlecht? Die einfache Antwort ist, in der Motivation, in der ich die Handlung ausführe. Was möchte ich mit dem Handeln bezwecken oder warum tue ich etwas? In meinem Verständnis ist es so, dass es im Prinzip nichts dagegen einzuwenden ist, wenn man aus kleiner Motivation übt, also aus seinem kleinen Horizont heraus, dass man halt meditiert, damit man im Alltag besser funktionieren kann, dass man den beruflichen Stress besser bewältigen kann, dass es einfach einem besser geht. Buddhistische Lehrer nennen das Wellness-Buddhismus. Nicht so böse Lehrer weisen trotzdem darauf hin, dass diese Motivation in Ordnung ist, nur sie führt nicht wirklich zu innerem Frieden, zu innerer Gelassenheit. Weil ich natürlich immer nur darum bemüht bin, mein eigenes Ziel zu erreichen und eigentlich immer in dieser Getrenntheit bleibe. Das heißt, ich. Und das setzt voraus, dass es die anderen gibt. Das setzt voraus, dass es die Welt gibt. Solange ich in dieser dualistischen Sichtweise verharre, kann ich nie zum vollkommenen inneren Frieden und zum vollkommenen Glück gelangen, was ja definiert ist, dass ich die Illusion meines Getrenntseins wahrnehme und erfahre. Also ist das Bessere oder das, was mehr Benefit bringt, ist die große Motivation. Viele Übungen in den unterschiedlichen buddhistischen Traditionen beschäftigen sich damit, wie schaffe ich es, aus meiner egozentrischen Sichtweise in diese Wahrnehmung hineinzukommen, dass ich eins mit allen Wesen bin? Wie schaffe ich es, meinen begrenzten Horizont so zu erweitern, dass ich erfahre, dass ich Teil von allem bin, beziehungsweise nie getrennt war? In unserem Kontext, also im Kontext des Sterbens bzw. der Sterbebegleitung, hatten wir uns ja auch schon angeschaut, dass die tibetischen Lehren davon ausgehen, dass in diesem kraftvollen Moment zum Zeitpunkt des Todes, dass es essentiell ist, dass ich in diesem Augenblick in meiner Natur des Geistes ruhe. Also muss ich mich in meinem Leben mit der Natur des Geistes oder mit der großen Motivation oder mit der Praxis beschäftigen. Wie schaffe ich es, in der Natur des Geistes zu ruhen? Was alle buddhistischen Lehren gemeinsam haben, ist das Verständnis, dass wir ganz, ganz viele Störgefühle haben, die es uns schwer machen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Das heißt, in Verbundenheit. Die es schwer machen, aus dieser Einsicht der Verbundenheit im Alltag auch so zu handeln, wie es sinnvollerweise wäre. Ihr kennt schon die 5 Haupthindernisse oder 5 Haupttrübungen des Geistes, Kleshas, Verdunkelungen. Das ist die Unwissenheit, die Gier, die Aversion, der Stolz und der Neid. Ein Großteil der buddhistischen Übungen beschäftigen sich jetzt damit, diese Hindernisse oder diese Verdunkelungen aufzulösen, damit wir frei von Verdunkelungen in unserer Natur des Geistes ruhen können. Der tibetische Buddhismus, wo ja auch dieser Sterbebegleitungsansatz des tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben herkommt, hat ein eigenes System entwickelt und es gibt so ein ganzes Set von Übungen, deren Hauptziel darin besteht, diese Störgefühle, diese Trübungen aufzulösen. Dieses System nennt sich Nöntro. Das sind die vorbereitenden Übungen. Ihr findet in meinem blauen Buch auf der Seite 260 findet ihr so ein Beispiel eines Nöndros, also ein Praxistext, der diese unterschiedlichen Übungen des Nöndros, das ist der Praxistext mit den unterschiedlichen Übungen des Nöndros, so müsste man sagen. Alle tibetischen Schulen haben alle ein Nöndro. In allen diesen Schulen besteht das Nöndro aus den gleichen Schritten bzw. aus den gleichen Übungen. Diese Übungen sind einmal vier Betrachtungen. Das ist einmal die Betrachtung der kostbaren menschlichen Geburt, die Betrachtung, dass sich alles verändert, die Betrachtung des Leids im Samsara und die Betrachtung des Gesetzes von Ursache und Wirkung auf Sanskrit Karma. Anschließend dazu gibt es vier Meditationen. All diese vier Meditationen sind mit Visualisationen verbunden. Das heißt also, man baut im Geist eine Visualisation auf und übt dann mit Hilfe dieser Visualisation. Die erste Übung ist die Zuflucht. Die zweite Übung ist die Vajrasattva-Praxis. Das ist eine Reinigungspraxis. Wir finden bei Sokal Rinpoche eine abgewandelte Form der Vajrasattva-Praxis, die man auch mit Sterbenden üben kann. Wir schauen uns hier im Laufe des Kurses die Originalübung an und schauen uns dann an, wie Sokal Rinpoche und Christie aus dieser traditionellen Übung eine Übung gemacht haben, die für jeden, egal welchen spirituellen Hintergrund oder ob überhaupt einen spirituellen Hintergrund, umsetzbar ist. Die dritte Meditationspraxis im Nöndro ist das Darbringen eines Mandala. Das ist eigentlich das ganze Gebiet von Großzügigkeit. Die vierte Übung ist das Guru-Yoga. Das ist eine der Hauptpraxen überhaupt. Diese Übung besteht auch wieder mit einer Visualisation, indem man sich vorstellt, also seinen spirituellen Lehrer oder in dieser Tradition, in der ich hier jetzt unterrichte oder aus der ich unterrichte, also die Nyingma-Schule, die nehmen also nicht den lebenden Lehrer, sondern die nehmen den Schulgründer Padmasambhava. Das heißt, man stellt sich den vor als Manifestation der Buddha-Natur, als Manifestation der Natur des Geistes und wird dann mit dieser Visualisation eins. Also wird mit dem Geist seines Lehrers oder mit der Tradition eins und ruht dann in Verbindung damit. Wir schauen uns auch die Originalpraxis an, um dann den weiteren Schritt zu tun. Wie hat Sokal Rinpoche und Christie diese Übung verändert, sodass sie auch hier wieder von Menschen praktiziert werden kann, die nicht der buddhistischen Tradition angehören, sondern egal welchem religiösen Hintergrund sie haben, beziehungsweise auch ohne religiösen Hintergrund im Prozess des Sterbens üben können. Jede dieser Übungen wird traditionellerweise 100.000 Mal praktiziert. Dafür gibt es diese Mala, also das ist so eine Perlenkette mit 108 Perlen. Immer wenn man einmal eine Übung gemacht hat, rutscht man eine Kugel weiter und so weiß man, wenn man einmal durch ist, dass man 108 Mal die Übung gemacht hat und dann zählt man so durch bis 100.000. Diese vier Betrachtungen und vier Übungen gibt es in allen tibetischen Traditionen. Sie sind teilweise nur ein bisschen vom Ablauf unterschiedlich, teilweise auch von den Bildern, die man visualisiert, aber die Grundidee ist überall die gleiche. Viele berühmte Lehrer haben eigene Texte geschrieben zu diesen Übungen, sodass es da ganz viele verschiedene Variationen gibt. Ihr findet so ein Beispiel eines Nöndros im Buch 260. Für das heutige Thema habe ich gedacht, schauen wir uns die vier Betrachtungen an. Die erste Betrachtung ist die kostbare menschliche Geburt. Das bedeutet, dass wir, wenn wir praktizieren, uns bewusst sein sollten, dass unsere menschliche Geburt kostbar ist, dass wir das wertschätzen, dass wir hier sind, dass wir es wertschätzen, dass wir die Möglichkeit haben, überhaupt praktizieren zu können. dass wir es wertschätzen, dass wir in einer Region leben, wo wir also nicht auf der Flucht sind, sondern wo wir so viele Ressourcen haben, dass wir uns jeden Montag hier gemeinsam treffen können, um gemeinsam zu praktizieren und nicht ums Überleben kämpfen zu müssen. All das sind Aspekte, die es gilt, erstmal sich bewusst zu machen und natürlich auch wertzuschätzen und diese Zeit, die wir zur Verfügung haben, die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, sinnvoll zu nutzen. Dass wir uns bewusst sind, dass wir absolut günstige Lebensumstände haben, dass wir Kontakt mit diesen Lehren bekommen haben und dass wir die Möglichkeit haben, das dann auch in unserem Leben umzusetzen. Der zweite Aspekt ist, dass wir uns vergegenwärtigen, und das ist ja auch eines der Hauptaussagen des buddhistischen Ansatzes, dass wir uns vergegenwärtigen, dass alle Dinge sich verändern. Veränderung hat immer mindestens zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, bei unangenehmen Erfahrungen ist es manchmal einfacher, sich zu vergegenwärtigen, dass etwas sich verändert. Das heißt, unangenehme Situationen und Erfahrungen bleiben auch nicht ewig da, sondern tauchen auf, verweilen einige Zeit und lösen sich dann wieder auf. Es ist auch wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass auch positive Erfahrungen sich verändern. Auch hier festzuhalten und zu versuchen, dass positive Erfahrungen unendlich lange andauern, ist ziemlich illusorisch. Das kann uns im Alltag helfen, lockerer mit positiven Erfahrungen umzugehen. Wenn etwas Positives passiert, können wir es genießen, können wir uns darüber freuen, und wenn es sich wieder auflöst, können wir es auch wieder loslassen. Diese Einsicht, dass sich alles verändert, positive Erfahrungen als auch negative Erfahrungen, macht es uns im Alltag leichter, die Dinge gelassener wahrzunehmen. Die dritte Betrachtung ist, uns das Leid im Samsara zu vergegenwärtigen. In der Interpretation von Christie war immer besonders wichtig hervorzuheben, dass Leid in der Welt vorhanden ist. Das ist jetzt noch nicht so das große Überding, aber wenn man es in Verbindung bringt mit der Idee, dass wir immer versuchen, so dieses perfekte Leben zu kreieren. Es muss alles perfekt sein. Ja? Also wenn wir nach Hause kommen, muss alles sehr ordentlich sein. Und wenn dann jemand kommt und irgendwo was anderes hinstellt, fühlen wir uns schon irritiert, weil unsere heilige Ordnung gestört wurde. Oder wir müssen immer super aussehen oder immer die besten Dinge haben. Das heißt, man kann sich im Leben und im Alltag extremen Stress verursachen, wenn man immer so einer Idealvorstellung hinterherrennt. Weil unser Leben einfach darin besteht, diese Idealvorstellung offensichtlich nie erreichen zu können. Wenn wir diese Vorstellung von einem Ideal aufgeben und einfach mal die Dinge so wahrnehmen, wie sie sind, dann werden wir feststellen, dass es in unserem Leben leidhafte Erfahrungen gibt und dass es auf der ganzen Welt leidhafte Erfahrungen gibt. Das heißt nicht, dass wir nichts tun sollten, um Leid zu verhindern oder zu mildern oder anderen Menschen zu helfen, sondern es bedeutet, dass wir uns nicht diesen inneren Stress machen müssen, alles perfekt hinzukriegen. Das ist der eine Aspekt von Leid, dass wir sehen, dass es Leid in der Welt gibt. Der andere Aspekt ist die Unterscheidung zwischen einer leidhaften Situation und dem Leid, was wir dieser Situation noch hinzufügen. Das heißt, in unserem Sterbekontext ist es für viele Menschen, die im Sterben liegen, eine extrem leidhafte, stressige Situation. Alle möglichen Ängste tauchen auf. Dinge, die das frühere Leben betroffen haben, tauchen auf. Also es ist extrem unsicher, extrem leidhaft für die Person. Und dann stellt sich die Frage, ob wir diesem schon vorhandenen Leid noch ein extra Leid hinzufügen müssen, beziehungsweise ob die Person, die sowieso schon im Leiden ist, nochmal zusätzliches Leid verursachen muss, indem wir unheilsam handeln, indem die Familie irgendwie merkwürdig drauf ist, indem alle möglichen Dinge passieren, zu dem vorhandenen Leid nochmal zusätzliches Leid kommt. Das vorhandene Leid werden wir in der Regel nicht abstellen können, weil das ist Teil des Prozesses. Aber das zusätzliche Leid, was durch unsere inneren Verdunkelungen kreiert wird, dass wir bestimmte Dinge ablehnen, dass wir bestimmte Dinge festhalten wollen, die wir nicht festhalten können, dass wir aus einer sehr egozentrischen Sichtweise heraus reagieren. Dieses zusätzliche Leid können wir sehr wohl auflösen und verhindern. Und das ist an sich unsere Praxis. Das heißt nicht, dass sich sämtliches Leid in der Welt auflöst, aber das heißt, dass ein Teil des Leids sehr wohl beeinflussbar ist. Eine traditionelle Form, das Leid darzustellen, ist das Rad des Lebens oder das Rad des Samsara. Da gibt es unterschiedliche Varianten, wie man das interpretieren kann. Soge Rinpoche benutzt beide Varianten. Das heißt, er benutzt einmal die wörtliche Variante, so wie das meistens in Asien auch interpretiert wurde, dass es sich hier um unterschiedliche Wiedergeburtsbereiche handelt, in die ein Mensch wiedergeboren werden kann. Es gibt einmal den menschlichen Bereich. Dann gibt es hier den göttlichen Bereich, die Devas, die Lichtgestalten. Dann gibt es hier, das ist der Bereich der Pretas, der Hungergeister. Das sind so kleine Männchen, die haben alle einen dicken Bauch und einen dünnen kleinen Mund. Das heißt, die haben permanent Hunger. Also die haben permanente Gefühl, sie kriegen zu wenig. Die Götter, denen geht es eigentlich ganz gut. Die leben so im Überfluss und genießen das Leben so, wie es ist. Der menschliche Bereich ist gemischt. Dann finden wir hier unten die sogenannten Höllenbereiche. Also der Bereich, wo Menschen andere Menschen quälen. Dann gibt es hier die Tiere. Der Tierbereich wird traditionell als animalisch bezeichnet, also Menschen, die ihre Triebe vollkommen ausleben, triebgesteuert sind. Dann gibt es hier nochmal den Bereich, der an den Bereich der Götter angrenzt. Das sind die Asuras. Die Asuras sind Halbgötter. Die sind sehr stark von Neid dominiert. Das heißt, denen geht es eigentlich schon ganz gut, aber die wollen, dass es ihnen noch viel besser geht, und zwar wie den Göttern. Die sind so im permanenten Kampf mit den Göttern. Die Idee ist, dass wir unendliche Wiedergeburten erleben, immer von einem Bereich in den anderen hineinwandern. Das wäre die wörtliche Lesart. Dann gibt es eine psychologische Lesart, dass diese sechs Bereiche nichts anderes sind als die Beschreibung unserer eigenen psychischen Realität, die wir im Tagesgeschehen immer wieder ändern. Wir wandern in Zuständen, wo es uns total gut geht, dann kommt irgendjemand vorbei, den wir nicht so mögen, dann geht es uns nicht mehr so gut oder wir haben das Gefühl, wir kriegen irgendwie emotional zu wenig ab oder wir brauchen noch irgendetwas anderes oder wir sehen unseren Nachbarn mit dem großen Auto und fallen in so einen neidhaften Zustand. Oder wir beginnen entweder andere Menschen zu quälen oder werden von anderen Menschen gequält, also sind in so einem höllischen Erlebensraum. So wandern wir im Tag immer wieder durch die unterschiedlichen Erlebensweisen. Die Grundidee ist, dass hier in der Mitte ist der Antrieb, also wie beim Rad, die Radnabe, die Achse. Und die Achse wird angetrieben von den drei Geistesgiften. Und das ist die Unwissenheit, das ist die Gier und das ist die Aversion, der Hass. Diese Störgefühle treiben uns von einem unheilsamen Zustand in den nächsten. Solange die nicht aufgelöst sind, solange befinden wir uns in einem dieser Zustände. Hier sieht man so in diesem kleineren Kreis, sieht man einmal so einen dunklen Bereich und einmal einen hellen Bereich oder farbigen Bereich. Dieser Bereich ist der Bereich von Ursache-Wirkung, von Karma. Das heißt, wir können auch hier in unserer relativen Welt sehr wohl unser Erleben und die Folgen unseres Handelns steuern, indem wir uns überlegen, welche Auswirkungen hat mein Handeln auf meine Zukunft. Wenn ich heilsam handle, hat das in der Regel heilsame Folgen in meiner Zukunft. Wenn ich unheilsam handle, hat das unheilsame Folgen in meiner Zukunft. Der entscheidende Punkt ist, dass es immer noch Teil des Samsara ist. Solange wir in dieser dualistischen Sichtweise sind, dass wir getrennt sind vom Rest der Welt, können wir zwar positiv handeln oder heilsam handeln, ernten dann auch heilsame Folgen, befinden uns aber immer noch in diesem Kreislauf. Das Ziel des Buddhismus besteht eigentlich darin, aus diesem Kreislauf auszusteigen, aus dieser dualistischen Sichtweise, aus diesen Störgefühlen auszusteigen und frei zu sein von Gier, Hass und Wahn, so wie es Karl Eugen Neumann definieren würde. Das ist die Idee von diesem Lebensrat. Die Praxis sieht jetzt so aus, dass man am Anfang des Nöntros sich immer diese vier Aspekte vergegenwärtigt, indem man auf Tibetisch den jeweiligen Text gemeinsam in der Gruppe rezitiert. Ich lese die deutsche Variante mal vor. Da ich nun die schwierig zu erwerbenden Freiheiten und Vorteile der menschlichen Geburt erlangt habe, das ist die kostbare menschliche Geburt, möge ich mich an die Unbeständigkeit der Welt und aller Wesen erinnern, das ist Veränderung, um mich wirklich von Samsara, dem Leid der drei Welten, zu befreien, das ist der Kreislauf des Leids, Samsara, möge ich zwischen den heilsamen und unheilsamen Handlungen unterscheiden und auf dem Pfad voranschreiten. Vielen Dank.